Das raschelt schon verheißungsvoll. Passt das vom Ton her? Gut. Guten Morgen erstmal. Auch diejenigen, die jetzt zu Hause sitzen und das vor dem Bildschirm verfolgen, begrüße ich alle nochmal. Wir machen weiter im Buch Daniel. Und zwar sind wir angekommen in Kapitel 7. Wir haben letzte Woche gehört, dass es gut ist, wenn wir ein Schwert dabei haben, die Bibel dabei haben, die auch aufschlagen und mitlesen, damit wir sozusagen das, was unser Herr uns vor Augen stellen möchte, auch wirklich vor Augen haben. Ich lese zuerst mal den ganzen Text. Das sind 28 Verse, anderthalb Blätter. Das ist in diesem Fall, glaube ich, ganz gut, damit wir da reinfinden. Daniel Kapitel 7. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier. Und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier. Furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf. Und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus, 1000-mal-1000 dienten ihm und 10.000-mal-10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen, und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt, und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen, und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war und eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat, auch über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem drei ausfielen, nämlich jenes Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich schaute, wie dieses Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr. Mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Ja, da steckt einiges drin. Aber wir brauchen, so wie Thomas vorhin auch schon gesagt hat, uns nicht zu fürchten, keine Sorge zu haben. Wir dürfen heute Morgen in der Souveränität Gottes zur Ruhe kommen. Wenn auch auf der anderen Seite hier Ereignisse beschrieben werden, die einzigartig sind. Aber für uns als neutestamentliche Gläubige dürfen wir hier mit unserem Herrn ein bisschen zurücktreten. Wir sind, das haben wir jetzt beim Lesen gemerkt, nicht mehr in dieser Situation wie in den Versen, den Kapiteln 1 bis 6. Wo wir immer sehr stark involviert waren in diese Beziehung zwischen Daniel und dem Herrscher, dem er aktuell diente. Hier bekommen wir einen ganz neuen Blick. Hier bekommen wir in den Blick, dass Daniel intensiv in seiner Beziehung zu Gott stand und von ihm selbst offengelegt bekommen hat, wie Gott die Dinge sieht. Wir erinnern uns vielleicht noch an Kapitel 2, als Nebukadnezar träumte und dieses große Standbild vor Augen hatte. Da war das ein Traum Nebukadnezars. Und das, was da beschrieben wurde, war auch die Sicht Nebukadnezars, seine Vorstellung. Es war nicht die Sicht Gottes. Die Sicht Gottes bekommen wir nun in Kapitel 7. Es geht dem Kern nach ebenfalls um diese vier Reiche wie in Kapitel 2, Nur bekommen wir jetzt die Sicht Gottes auf diese Geschehnisse. Und so sehen wir, dass wir hier eine Zäsur haben. In diesem Buch Daniel, in den Kapiteln 1 bis 6, wurde uns beschrieben, wie Daniel in dieser Beziehung zu den jeweiligen Herrschern steht, ihnen dient und Gottes Sprachrohr ist. Und damit diesen Herrschern auch ermöglicht und immer wieder Gelegenheit gibt, Gott als den eigentlich Souveränen zu erkennen und die Herrschaft dementsprechend wahrzunehmen und auszuüben. Wir haben ja hier so eine Art Serie, Predigtserie, und wenn es bei Filmen eine Serie gibt, dann kommt manchmal, wenn ein neuer Teil kommt, dann heißt es immer, was bisher geschah. Und wenn wir uns jetzt hier vor Augen halten, was bisher geschah, dann machen wir mal einen ganz großen Rückblick. Wir nehmen wirklich ein bisschen Abstand und verschaffen uns einen großzügigen Überblick und schauen mal, was ist bisher, wie hat Gott mit den Menschen gehandelt. Von der Schöpfung her war er souverän, er hat sich ein kleines Volk erwählt, ein schwaches Volk, und hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen und leben wollen und hat mit diesem Volk gelebt und ist Wege gegangen. Bis dieses Volk in seiner Ablehnung so hartnäckig geworden ist, dass Gericht kam und Jerusalem erobert wurde. Das hat Daniel miterlebt, denn er ist deportiert worden. In diesem Moment hat diese Gemeinschaft der Herrschaft Gottes auf Erden mit seinem Volk zunächst mal eine Unterbrechung gefunden. Deswegen haben wir auch damals in Kapitel 2 gelesen von dem Gott des Himmels, der da angesprochen wird. Das hat uns damals schon gezeigt, dass ein gewisser Abstand eingetreten ist. Gott hat sich von seinem Volk für eine gewisse Zeit distanziert. Und er gibt nun ebenfalls für eine gewisse Zeit, nämlich für die Zeit der Nationen, einigen Weltreichen Raum. Das ist die Zeit der Nationen, die mit dem Ende, mit der Zerstörung Jerusalems begonnen hat und sich jetzt in diesen vier Weltreichen darstellt. Vorher hat es keine Weltreiche gegeben. Es hat zwar große Reiche gegeben, aber keine Reiche, wie sie hier beschrieben wurden, die eine Konzentration an Macht und eine Ausdehnung hatten, die wirklich flächendeckend und übergreifend war. Wir erleben also bereits, wenn wir mit Abstand auf diese Entwicklung sehen, einen Gott, der sich jetzt zurücknimmt und in seiner ungeschmälerten Souveränität den Menschen die Verantwortung für Handeln auf der Erde übergibt. Vorher hat er in dem Weg mit seinem Volk den anderen Völkern Gelegenheit gegeben, ihn zu erkennen. Gott ist mit diesem Volk ja so verfahren, damit dieses Volk und sein Handeln mit diesem Volk Zeugnis ist für ihn, damit Völker um das Volk Israel drumherum erkennen können, was für ein Gott er ist und wie er handelt. Um seine Größe zu erkennen, um seine Macht zu erkennen und um zu erkennen, dass es auch für sie gut wäre, diesen Gott anzuerkennen. Weil diese Völker das nicht getan haben, wurden diese Völker in die Hand Israels gegeben. Das ist Geschichte aus dem Alten Testament, die wir kennen. Nun nimmt sich Gott für eine Zeit zurück und betrachtet, und wir mit ihm in diesem Kapitel, was die Menschen aus dieser anvertrauten Machtfülle machen. Wir hatten ja bisher schon in den Kapiteln 1 bis 6 immer gesehen, da wurde immer davon gesprochen, dass Gott den Königen Macht anvertraut. Er teilt aus, wem er will, solange er will, und er nimmt zurück. Deswegen hatten wir diesen Wechsel in der Macht. Das heißt, wir werden uns hier in Kapitel 7 und natürlich auch bis zum Ende, bis zum Kapitel 12 mit Prophetie beschäftigen. mit der Sicht Gottes auf das, was kommt. Wobei das, was kommt, natürlich zunächst mal vollständig für Daniel damals galt. Aus unserer Sicht heute sind einige Dinge schon passiert. Wir werden uns dann immer auch gleich verorten, also gucken, wo wir denn heute schon stehen. Aber diese Prophetie, die bekommen wir auch zu einem bestimmten Zweck. Und diesen Zweck, der ist in der Einleitung eigentlich schon, die Uli gemacht hat, sehr gut hervorgekommen. Wir wollen zum einen Gottes Souveränität in den Blick nehmen und genießen. Denn diese Souveränität ist der einzige Grund, der uns in dieser Welt Sicherheit gibt. Und Hoffnung und Gewissheit, dass die Dinge sich so entwickeln werden, wie sie hier beschrieben sind. Dann haben wir Prophetie, weil immer von Gott, unserem Vater, sein Sohn Jesus Christus, in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt wird. Und das haben wir hier auch schon gelesen. Wir werden nachher das uns genauer angucken. Und wir sehen an diesem Kapitel 7, in dem es nicht um uns als neutestamentliche Gläubige geht, sondern um Daniel und den Blick auf sein Volk, auf Gottes Volk, dass Gott seine Versprechen hält und sein Volk nie aufgibt. Und einen Überrest erhalten wird. Das mal, damit wir das Ganze an dem Punkt fassen und uns orientieren können. Jetzt steigen wir in den Text ein. Das war sozusagen der Vers 1 im ersten Jahr Belsazars, vielleicht noch zeitlich. Wir waren ja jetzt bei Daniel 6, als er unter Darius dem Meder diente. Da war Daniel etwa 82, 84 Jahre alt. Wir gehen jetzt wieder ein paar Jahre zurück. Er ist etwa 69 Jahre, als er diesen Traum hat. Das können wir eben aus der Zeitangabe der Regierungszeit Belsazars ersehen. Belsazar begann seine Regierung etwa 552 vor Christus. Die Deportation war 605 vor Christus, dazwischen liegen 53 Jahre. Und wenn man dann in etwa annimmt, dass Daniel 16 Jahre alt war, als er verschleppt worden ist, dann errechnen sich da eben in meinem Beispiel 69 Jahre. Das mag mal ein Jahr runter oder rauf gehen, in etwa so alt ist er gewesen. Ist auch interessant, dass der Herr so lange gewartet hat, bis er Daniel diese Erkenntnisse anvertrauen wollte. Wir lesen wieder jetzt Abschnitte. Zunächst mal die Verse 2 bis 8. Daniel begann und sprach, ich sah bei Nacht in meinem Gesicht. Und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären, und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen, und es wurde zu ihm so gesprochen, steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier, wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf, und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen, und ein Maul, das große Dinge redete. Wir haben vorhin gelesen, dass sich Daniel, als er einen der Umstehenden fragte, vor allen Dingen für das vierte Tier interessierte. Da waren ihm bestimmte Dinge nicht klar. Mit den ersten drei Tieren hat er anscheinend keine großen Probleme gehabt. Das konnte er wohl relativ leicht einordnen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil er aus dem Traum Nebukadnezars schon Ähnliches einmal vor Augen gestellt bekommen hatte. Deswegen gucken wir uns jetzt zunächst mal die drei Tiere kurz an und ordnen die zu. Das vierte kommt dann später, wenn wir das von diesem Informanten, von diesem Beistehenden hier erklärt bekommen. Zunächst mal vielleicht, wenn wir hier jetzt reingehen, dann ist da von Winden und vom Meer und von Tieren die Rede und dann sind das aber nicht der Bär und der Panther, sondern dann sind das Vergleiche. Ja, das ist also wie ein Bär. Das heißt, hier wird ein bestimmtes Vokabular verwendet, das jetzt auf Anhieb vielleicht nicht so eingängig ist. Wir müssen uns also, wenn wir das verstehen wollen, erkundigen, was Gott uns damit mitteilen möchte. Und dann ist es ganz einfach so, dass wir das Wort in vollständiger Fassung vorliegen haben und deswegen immer gucken können, wo hat denn Gott mit uns gesprochen und die gleichen Ausdrücke verwendet. Und dann bekommen wir einen Blick dafür, was uns gesagt werden soll. Wir schlagen jetzt mal für die vier Winde Zacharia 6, Vers 4 auf. Der Prophet Zacharia beschreibt hier ebenfalls in einem Gesicht, also in einer Vision, vier Streitwagen. Zacharia Kapitel 6. Ich lese mal Vers 1 und dann überspringe ich ein paar. Und ich erhob wiederum meine Augen und schaute und siehe, vier Streitwagen kamen zwischen zwei Bergen hervor. Und die Berge waren Berge aus Erz. Und jetzt in Vers 4. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete. Mein Herr, was bedeuten diese? Und der Engel antwortete und sprach zu mir. Das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrscher der ganzen Erde gestanden haben. Und ich füge jetzt an, um Befehle zu empfangen. Also, die vier Winde sind, ich formuliere es mal mit meinen Worten, ist die Möglichkeit der Einflussnahme Gottes oder Jesu Christi auf das Weltgeschehen. Wenn von den Winden die Rede ist, dann wird damit ausgedrückt, dass Jesus Christus handelt. Für Winde findet man in manchen Übersetzungen auch den Begriff Geister. Man könnte also sagen, der Geist Gottes wird aktiv. Und die Winde stehen eben vor dem Herrscher, vor Jesus Christus und empfangen von ihm Befehl. Das heißt also, wenn hier vier Winde auf das Meer fahren und auf das große Meer losbrechen, dann ist das ein bedeutsame Einflussnahme Gottes auf dieses Meer. Und jetzt stehen wir gleich am nächsten Punkt. Was ist denn mit dem Meer gemeint? Das kann man jetzt natürlich wörtlich nehmen und im damaligen Herrschaftsbereich dieser vier Weltreiche auf das Mittelmeer beziehen. Das wäre aber wahrscheinlich nicht richtig. Wir finden nämlich später in diesem Text, haben wir gelesen, dass diese Tiere aus der Erde kamen. Ja, also das ist, muss man ja beides zusammen sich angucken, wenn man die Wahrheit herausfinden will. In Kapitel 7, Vers 17 hatten wir gelesen, jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Also die kommen zwar aus dem Meer, aber eben nicht aus dem Wasser, sondern sehr wohl aus der Erde, sind von der Erde. Und wir werden jetzt mal gucken, was uns zum Beispiel Jesaja 17 oder auch die Offenbarung Kapitel 17 dazu sagen, wie man das in Gottes Wort noch verstehen kann. Oder hier muss. Jesaja 17, Vers 12. Das ist auch eine Gerichtsankündigung, eine Weissagung gegen Damaskus. Wehe, ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Das heißt also, hier ist eine Völkermasse, eine Völkermenge damit gemeint. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo wir einfach sehen, wir treten zurück. Wir sind gerade nicht in diesem Blickwinkel, in dem wir jetzt stehen. Wir sind nicht Teil dieser Völker, wenn wir das jetzt lesen und betrachten. So wie vorher in den Kapiteln 1 bis 6, wo wir sozusagen uns ins Getümmel gestürzt haben und vielleicht mit dabei waren bei diesen Regenten. Wir sehen das mit viel Abstand, sehen wir dieses Völkermeer, was auf der ganzen Welt lebt und bebt. Auch in Offenbarung 17 wird das so formuliert in Vers 15. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also aus der Menschenmasse kommen diese vier Könige. Und die werden gar nicht als Menschen beschrieben, sondern haben tierische Eigenschaften. Das heißt, sie haben menschliche Eigenschaften verloren. Also Eigenschaften, die uns Menschen auszeichnen, zum Beispiel, dass wir eine Beziehung zu Gott eingehen können. Das erste Tier sieht aus wie ein Löwe und hat Adlerflügel. Wir können das hier kurz machen, weil wir diese Weltreiche ja schon aus Kapitel 2 dem Grunde nach kennen. Hier wird das babylonische Reich beschrieben. Der Löwe ist ein Tier, das Würde, Macht und Kraft, Stärke repräsentiert. Das war das babylonische Reich tatsächlich. Der Adler, die Adlerflügel zeigen, dass es eine große Ausbreitungsgeschwindigkeit hatte. Ja, ein Adler ist nicht auf Wege angewiesen, ein Adler beherrscht die Lüfte, der kann sehr viel schneller Macht ergreifen als jemand, der nur über den Erdboden läuft. Und dann passiert etwas mit diesem Tier, das einem Löwen gleicht. Es werden ihm nämlich die Flügel ausgerissen und es wird von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf die Füße gestellt. Zusätzlich bekommt er auch ein menschliches Herz. Und wir erinnern uns hier doch einfach an Nebukadnezar, oder? Von dem haben wir uns ziemlich genau angeguckt in den Kapiteln vorher, 2, 3, dem seine Ausbreitungsfähigkeit genommen wurde. Er hat gemerkt, dass seine Macht kam an ihre Grenzen. Und er hat sich überhoben und mit diesem Überheben hat man ihm auch seine Möglichkeiten genommen. Er ist in Wahnsinn verfallen und als er zur Erkenntnis kam, hat er seine Tiergestalt aufgegeben, ist also aufgestanden, hat sich aufgerichtet wie ein Mensch und hat ein menschliches Herz bekommen, als er schließlich eingesehen hat, wer wirklich der Höchste ist. Dieses Reich währte von 609 vor Christus bis 539, also 70 Jahre. Jetzt kommt das zweite Tier. Das glich einem Bären und es war nur auf einer Seite aufgerichtet. Interessant, man stellt sich einen Bären vor, der also so eine Tatze hebt, sagen wir mal. Er wird ja nicht balancieren, ja, aber so halb aufgerichtet. Was könnte das bedeuten? Wenn wir jetzt an das nächste Reich denken, was das Babylonische abgelöst hat, das war das Medo-Persische Reich. Und bei diesen Medern und Persern, da gab es einen, der war stärker als der andere. Die Perser waren nämlich stärker als die Meder. Das heißt, dieses Tier hat ein gewisses Ungleichgewicht. Der Perser hat mehr Macht, der richtet sich mehr auf. Und dann hat dieser Bär, der viel Fleisch fressen soll, der sich also noch mächtiger ausbreitet, der hat drei Rippen in den Zähnen. Und da wagen wir kurz einen kleinen Vorgriff ins Kapitel 8. Und können da einen Eindruck gewinnen. Da gibt es verschiedene Verständnismöglichkeiten. Ich halte die hier in Kapitel 8 gegeben wird, für am zutreffendsten. Da wird nämlich nochmal von diesem Medo-Persischen Reich gesprochen. Da ist das ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und das eine war wieder höher als das andere. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 4, ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Also er hat praktisch auch in diese Himmelsrichtungen sich ausgedehnt und dort gefressen, wie sein Auftrag war. Niemand hat ihm widerstanden und die Knochen von dem, was er gefressen hat, von diesen drei Himmelsrichtungen, hat er praktisch als drei Knochen im Maul. Der Bär ist gefräßig, gewaltig, sieht immer so lieb und tatzig aus, wenn man sieht, wie der Junge verteidigt. Habt ihr bestimmt schon mal einen Naturfilm gesehen oder angreift. Ich habe mal ein Video gesehen, wo er einen Mountainbiker durch den Wald verfolgt hat. Das war beeindruckend. Sehr geschwind sind die und sehr behende. Das Medo-Persische Reich von 539 bis 330 vor Christus währt dann schon 209 Jahre. Das dritte Tier, wie ein Panther, vier Köpfe, vier Flügel. Warum? Das griechische Reich nach Alexander dem Großen, der keine 33 Jahre alt geworden ist und an einem Fieber innerhalb von wenigen Tagen starb, hinterlässt vier Fürsten, die sich die Herrschaft in seinem Reich teilen. Deswegen die vier Köpfe, die vier Flügel. Der Panther gibt eigentlich Alexander den Großen recht zutreffend wieder. Eleganz, Schleue, Kraft, Schnelligkeit. 3 Jahre hat er gebraucht, um bis nach Indien zu kommen. Unfassbar. Unerreicht. Und das mit den damaligen Möglichkeiten. Er hat aber nicht für einen Nachfolger gesorgt, sondern ist innerhalb von 3 Tagen an der Spitze seiner Macht einfach schnell gestorben. Manchmal kommt der Tod ganz, ganz schnell und unerwartet. Ich war am Freitag auf einer Beerdigung. Der Mann war 8 Jahre älter als ich, hatte noch viel vor und da hat es auch 4 Tage gedauert. Und so eine Beerdigung ist lehrreich. Wenn ihr Gelegenheiten habt, an Beerdigungen teilzunehmen, macht das. Das führt uns vor Augen, dass wir endlich sind, genau. Dass wir endlich sind, dass wir begrenzt sind, sehr begrenzt. Dass wir unsere Lebenszeit nicht kennen und dass es schneller zu Ende sein kann, als wir vermuten möchten. Im Regelfall auch, als wir planen. Das ist auch etwas, was hier eine Rolle spielt. Wir betrachten hier dieses viele Gewimmel und Gewusel von lauter endlichen Menschen, die sich so wichtig nehmen, die sich so mächtig fühlen, sich so unglaublich erhöhen. Und hier sehen wir mit dem Blick des ewigen Gottes auf dieses Treiben. Und das fordert uns wirklich dazu auf, zum einen diesen ewigen Gott wieder richtig in den Blick zu kommen und zum anderen auch uns persönlich in seiner Souveränität als seine Kinder ruhig zu werden. Das vierte Tier macht Daniel Kummer. Es wird hier auch gar nicht beschrieben. Wir haben hier keinen Vergleich mehr. Also hier wird nicht mehr irgendwie von Bär oder hier wird kein Tier mehr. Es ist schrecklich. Es ist furchterregend, außerordentlich stark. Und es hat vor allen Dingen auf einmal eiserne Zähne. Also das ist irgendwie schon mehr eine Maschine. Und was es nicht zerfressen und zermalmen kann, das wird mit den Füßen zertreten. Das heißt also, da wird nicht mehr nur eingenommen, um sich auszubreiten, sondern da wird auch einfach nur noch zerstört. Ohne Sinn. Selbst aus Herrschaftsüberlegungen raus betrachtet, ohne Sinn. Es wird vernichtet. Um sich selbst zu präsentieren. Also mit diesem vierten Tier hat Daniel Kummer. Und während er so auf dieses vierte Tier guckt und diese Dinge mit den Hörnern da beobachtet, da waren ja 10 und dann brechen 3 raus, dann sind es nur noch 7 und es kommt ein 8. ein kleineres hoch und es erhebt sich dann allmählich über die anderen, hat Augen und ein großes Maul, was große Dinge redet. Und während er da so guckt, haben wir auf einmal einen Szenenwechsel. Und das führt uns zu den nächsten Versen, 9 bis 14. Also Daniel schaut und schaut und schaut. Vers 9, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte, sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen, dessen Räder ein brennendes Feuer. Dann wird er beschrieben. Und er sieht also fortwährend hin, wegen des Lärms, heißt es in Vers 11, der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Und dann ist auf einmal Schluss. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Ende. Der Thron und das Gericht. Hier schaltet sich die Herrlichkeit Gottes ein. Wir schauen kurz in Hesekiel, Kapitel 1. Ich lese ein paar Verse. 4 und 5. Und ich schaute und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und loderndes Feuer. Von einem Strahlenglanz umgeben, aus seiner Mitte aber glänzte es wie Goldschimmer mitten aus dem Feuer. Und mitten aus diesem erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen, und dies war ihr Aussehen, sie hatten Menschengestalt. Und 15 und 16. Als ich nun die lebendigen Wesen betrachtete, siehe, da war je ein Rad auf der Erde, neben jedem der lebendigen Wesen bei ihren 4 Gesichtern. Das Aussehen der Räder und ihre Gestaltung war wie der Schimmer eines Chrysolits, und alle 4 hatten die gleiche Gestalt. Sie sahen aber so aus und waren so gemacht, als wäre ein Rad mitten in dem anderen Rad. Und Vers 20, wo der Geist hingehen wollte, da gingen sie hin, wohin der Geist gehen wollte. Und die Räder erhoben sich vereint mit ihnen, denn der Geist des lebendigen Wesens war in den Rädern. Also der Thron, den wir hier beschrieben bekommen, ist der Thron des Gerichts. Das ist das Feuer. Und die Räder, die für Geradlinigkeit stehen, stehen für die Geradlinigkeit dieses Gerichts, was hier gesprochen wird. Tausende und Abertausende dienen, das Heer der Engel steht um diesen Thron. Und erst als sich der alt an Tagen ist, der Höchste gesetzt hat, setzt sich auch das Gericht. Und das Tier macht sein Maul so lange auf, bis es getötet wird. Und wir sehen hier einen Unterschied zwischen den 3 Tieren, die davor kamen, und dem 4. Tier. In Vers 12, auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Hier steht nichts von Vernichtung. Das heißt, diese Weltreiche, die wir da gesehen haben, das Babylonische, das Medo-Persische, das Griechische, die sind zwar aufgestanden, aber auch wieder vergangen. Das heißt aber nicht, dass diese Völker vernichtet wurden. Das 4. Reich, dieser König und sein Reich werden komplett vernichtet, eben weil sie nicht aufhören, Gott zu lästern. Und dann findet hier in den Versen 13 und 14 ein Machtwechsel statt. Und das ist einfach beeindruckend und schön zu sehen. Die ganze Macht, die während dieser Zeit der Nationen diesen Weltreichen anvertraut wurde und die sie nicht genutzt haben, obwohl sie hätten Gott erkennen können, wird ihnen nun genommen und wem gegeben? Sie wird jemandem gegeben. Ich sah in den Nachtgesichten in Vers 13, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Wir schauen hier kurz in erst in die Offenbarung 11, Vers 15, wo wir das beschrieben finden. Die Offenbarung brauchen wir immer wieder, um Daniel zu verstehen. Das hier ist eine Stelle, die sich dazu gut eignet. Offenbarung 11, Vers 15. Und der 7. Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Herrschaft wird den Nationen genommen und Jesus Christus in die Hand gelegt. Ich lese noch vor aus Matthäus 24, 2 Verse, 29 und 30. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist das zweite Kommen, wenn die Drangsale vorbei sind. Und jetzt erkundigt sich Daniel nach diesem vierten Tier. 15 bis 18. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich näherte mich einem der Umstehenden, aber bat von ihm sichere Auskunft über das alles. Der redete mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Und jetzt fasst hier dieserjenige in nur zwei Versen die Zeit der Nationen und das Gericht zusammen. Das ist der Blickwinkel Gottes auf dieses Ringen und Kämpfen und Tun und Treiben und Wichtigsein auf diese Zeit der Irrtümer. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Es geht also um Menschen. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Das reicht Daniel jetzt noch nicht ganz. Das ist ihm etwas zu knapp. Das mit dem Tier, mit dem vierten Tier, das ist auch für uns jetzt noch nicht so richtig klar. Und auch Daniel will wissen, worum geht's denn da? Das sind 19 bis 22 die Verse. Hierauf wünschte ich sichere Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied. Und wir sehen jetzt gleich, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, in die Offenbarung 13. Denn dort finden wir die Ergänzung, die wir jetzt brauchen. Sowohl was die Beschreibung dieses Tiers angeht, als auch was die zeitliche Einordnung angeht. Das Tier aus dem Meer, Offenbarung Kapitel 13. Ich lese ab Vers 1. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also wir merken schon, wir kriegen jetzt hier in der Offenbarung natürlich Zusatzinformationen zu diesem vierten Herrscher. 7 Köpfe sind da auch, neben den 10 Hörnern. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, das große Worte und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate lang, das sind 3,5 Jahre, zu wirken. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, um seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm und jede Sprache und jede Nation. Soweit. Jetzt wird das Tier wieder beschrieben. Es ist eine Kombination aus den Tieren vorher. Also der Panther taucht wieder auf, der Bär und der Löwe. Interessant ist jetzt, es wird also ein Reich sein, das aus 10 Königen besteht. Das wissen wir, das wird jetzt hier erklärt in Vers 20. In Vers 20 kommt nochmal die Beschreibung von Daniel. Und dann kommt ab Vers 23 die Erklärung. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Wir fragen uns nach dem Unterschied. Der erste Unterschied ist schon mal der, dass dieses vierte Reich seine Macht nicht von Gott bekommt, wie die Königreiche, die wir davor gesehen haben, sondern, wie wir gerade gelesen haben in Offenbarung 13, direkt von diesem Drachen, also von Satan. Der Teufel selbst gibt diese Macht. Gott lässt das zu. Gott schaut das an, was sich da tut. Der Teufel bekommt hier die Möglichkeit, ein Reich zu etablieren. Und das Reich wird mächtig sein. Es ist das mächtigste Reich dieser Weltreiche, das wir gesehen haben. Dieses Tier hat menschliche Augen. Wenn man jetzt sagt, Augen sprechen für Einsicht und Erkenntnis, dann ist das die Erkenntnis in die Pläne des Bösen. Und ein Maul, das Lästerungen reden kann, im Auftrag des Drachen. Und das sogar, wie wir auch in Vers 7 gerade gelesen haben, zeitweise jedenfalls Sieg über Heilige erringt. Mit den Heiligen, das ist wichtig, sind nicht wir gemeint, sondern diejenigen aus dem Volk Israel, die während der Drangsal in seinem Machtbereich leiden. Warum wissen wir so sicher, dass nicht die Heiligen der neutestamentlichen Gemeinde gemeint sind? Das wäre jetzt schon wichtig auch. Schauen wir dazu mal in Römer 16, Vers 25. Da stellt Paulus eine Sache klar und in Epheser 3 finden wir die noch genauer klargestellt. Römer 16, Vers 25. Da geht es in den Versen ab dem Vers 21 um die Offenbarung des Geheimnisses Gottes. Dem aber, der euch zu festigen vermag, heißt es in Vers 25, laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist, zum Glaubensgehorsam, ihm, dem alleinweisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Was ist das für ein Geheimnis, was hier jetzt erst bekannt gemacht worden ist? Schauen wir in Epheser 3. Und dann verstehen wir die Stelle gleich, die wir gerade gelesen haben, ganz leicht. Epheser 3, 1 bis 5. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi, Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dieser Umstand, dass wir Teil der Heiligen sind, dass es Heilige aus den Nationen gibt, war verschwiegen, versiegelt. Das ist ein Geheimnis gewesen, das Daniel nicht kannte und das ihm auch nicht geoffenbart werden sollte. Wir kommen im Kapitel 7 nicht vor. In Kapitel 7 geht es um die Heiligen aus dem Volk Israel. Und diese beiden Stellen in Römer 16 und Epheser 3 legen das ganz klar offen. Also dieses Reich ist ein ganz anderes Reich. Dieses vierte Tier ist brutal, gewalttätig. Wir haben es vorhin schon uns vor Augen geführt. Es will nicht nur Macht sichern, sondern es zerstört einfach auch. Und Daniel fragt weiter nach und bekommt noch zusätzliche Informationen. Ich lese ab Vers 24. Wir sind gleich zu Ende. Und die 10 Hörner bedeuten, dass aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Das ist dieses eine Horn, was 3 wegstößt und dann größer wird als alle anderen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Das haben wir gerade in Kapitel 13 der Offenbarung gelesen. Er wird die Heiligen des Allerhöchsten, nämlich Gottes, teilweise treffen. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind diese 3,5 Jahre, nämlich die 42 Monate, von denen wir auch in der Offenbarung Kapitel 13 gerade gelesen haben. Das ist die Zeit der Drangsal. Die zweiten 3,5 Jahre, davor gibt es schon einmal 3,5 Jahre. Und beides zusammen gibt eine Jahrwoche. Zu der kommen wir aber später in Daniel noch. Damit wollen wir uns jetzt nicht belasten. Hier geht es um die Drangsalszeit der 3,5 Jahre unmittelbar bevor das Gericht kommt. Und hier versucht dieses Reich, sich aus der Souveränität Gottes auszuklinken. Das ist das Bestreben. Das sind ja keine dummen Menschen, die da handeln und regieren. Die haben Einsicht und Erkenntnis, nur sie wollen sich nicht demütigen, sondern sie wollen sich über Gott erheben. Und wenn hier steht, sie wollen Zeiten und Gesetze ändern, dann sind das Menschen, die in jeder Hinsicht Gottes Souveränität leugnen möchten und verschwinden lassen möchten. Sie möchten selbst an der Stelle Gottes stehen und diese Souveränität Gottes vom Tisch wischen. Was nicht gelingen wird, wie wir wissen. Aber, heißt es in Vers 26, das Gericht wird sich setzen. Ich weiß, wie es ist, wenn sich das Gericht setzt. Da werden dann zwar keine Bücher aufgeschlagen, aber Akten. Und dann spricht das Gericht, was es von der Sache hält. Und hier gibt es nur ein Gericht. Wir haben es nämlich von Beginn an mit der höchsten und letzten Instanz zu tun. Da gibt es keine Berufung oder Revision oder was auch immer. Da ist Schluss. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Hier ist wieder nur von den Heiligen aus dem Volk Israel die Rede. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist also die Einsicht, die Daniel hier bekommt von Gott. Das ist die Sicht Gottes auf diese 4 Weltreiche. Und Daniel ist ziemlich durcheinander. Er ist erschreckt. Sein Gesicht verfärbt sich, aber er behält die Sache in seinem Herzen. Aus seiner Sicht konnte er das babylonische Reich schon sehr gut einordnen. Da hat er ja schon erlebt, dass das schon zur Neige gegangen war. Er hatte bereits die Meder und Perser ja miterlebt, hat also gleichzeitig mit dieser Prophetie auch erfahren, dass Gottes Wort sich bereits zum Teil verwirklicht hat. Und das 4. Reich, das haben wir noch gar nicht benannt, das ist das römische Reich, aber nicht das römische Reich, was zur Zeit Jesu Christi präsent war, sondern das römische Reich, was in Offenbarung 17, Vers 8 beschrieben ist. Und damit sind wir dann auch am Schluss. In Offenbarung 17, Vers 8 heißt es, das Tier, das du gesehen hast, also dieses 4. Reich, war und ist nicht mehr. Und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Das ist dieses Reich, was noch kommt. Das heißt, das römische Reich, also dieses europäische Großreich, was damals war, wenn man sich das auf der Karte anguckt, das ist wirklich beeindruckend. Man kann einfach das Mittelmeer nehmen und zieht einen großzügigen Kreis über die Landfläche um das Mittelmeer, dann hat man die Ausdehnung des damaligen römischen Reiches. Das ist untergegangen, wir wissen das. 27 vor Christus ist der letzte römische Machthaber zu einer Provinz erklärt worden. Falsch, das war jetzt nicht, das war das Medo-Persische Reich, genau. 27 vor Christus hat das Römische Reich angefangen. Genau. Und es ist untergegangen, das heißt, es ist jetzt nicht mehr und es wird als dieses große vierte Reich wieder erstarken und erstehen. Und seither machen sich kluge Köpfe Gedanken darüber, wo wir es wohl entdecken können und haben sich überlegt, ob es die EU sein könnte oder vielleicht jemand ganz anders. Und da können wir uns Gedanken weitermachen. Es ist sicherlich richtig, das Weltgeschehen zu betrachten. Dazu sind wir aufgefordert. Das sollten wir als Christen tun. Ich bin niemand, der sich mit politischem Geschehen oder mit Politik anfreunden möchte. Aber das Weltgeschehen im Blick zu haben, ist eine Aufgabe, der wir nicht aus dem Weg gehen sollten. Denn das sind Dinge, die uns offenbart sind und denen dürfen wir uns nicht verschließen. Ich will zum Schluss noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus Christus, es ist so beruhigend zu sehen, dass sich alle Prophezeiungen erfüllt und dass alle Macht dir gegeben werden wird. Ja, Herr, seit dieses Meer tobt, gibt es immer Anstrengungen, mächtig und mächtiger zu werden. Und wer er auch sei, oder wer sie auch seien, diese 10 Könige und dieser eine König, dieses kleine Horn, was sich erhebt und ein großes Maul hat, es wird vernichtet werden. Es kann nicht bestehen vor dir, dem Ewigen, dem Herrlichen. Herr, wir loben und preisen dich, dass wir diese Sicherheit und Zuversicht in dir haben und danken dir für deine Präsenz, mit der du uns in unserem Leben auch jetzt zur Seite stehst. Nicht nur, dass du uns große Dinge von der Zukunft verkündigst, sondern du zeigst uns auch, wie wir jeden Tag leben können. Und wir beten, dass wir beides im Blick behalten und danken dir für deine Treue und Liebe. Amen. Und ich bedanke mich. Amen.